Wir stehen ja im Lukas-Evangelium und sind angelangt bei Kapitel 20. Und da geht es jetzt also heute weiter mit Lukas 20, Vers 27 bis 40. Und bevor ich das lese, wollte ich gerne ein paar einleitende Bemerkungen machen und möchte auf zwei Beispiele eingehen, die mir eingefallen sind, die zeigen, dass man die gegenwärtige Situation oft gar nicht mit einer künftigen so richtig vergleichen kann. Besonders wenn man selber in der gegenwärtigen Situation steckt und dann nach vorne schaut. Und da kam ich, weil wir vor eineinhalb Jahren auch in der Schule die Schmetterlinge durchgenommen haben und mir die da so ein bisschen ans Herz gewachsen sind, da habe ich so an einen Schmetterling gedacht, den ihr alle kennt, das ist das Tagpfauenauge. Ihr kennt diesen schönen Schmetterling mit den Augenflecken auf den Flügeln. Und die Raupen dieses Schmetterlings, das sind also so schwarze Gebilde mit Borsten dran, kurzen Beinchen, die können sich auch nicht sehr schnell bewegen. Die sind sehr gefräßig, wie alle Raupen, die leben auf Brennnesseln und die machen dann so ein Gespinst, das legen sie an und darunter leben dann meistens viele zusammen, so 40, 50. Der fertige Schmetterling ist ganz anders gestaltet. Der ist wunderschön gefärbt. Er hat eine grazile Gestalt, er hat Flügel, er bewegt sich anmutig und geschickt durch die Lüfte, schwebt, hat einen ganz anderen Lebensraum. Wenn wir uns in die Raupe hineinversetzen, für die Raupe ist ihr Leben eigentlich völlig normal. Also wenn sie jetzt denken könnte, sie könnte sich niemals vorstellen, was für eine Verwandlung ihr bevorsteht im Puppenstadium dann in dem Kokon. Sie könnte sich niemals vorstellen, wie völlig anders ihr Leben später als Schmetterling sein wird. Und das für die Raupe so wichtige Fressen an ihrer Futterpflanze, das wird sie als Schmetterling gar nicht mehr vermissen. Und auch diese Gemeinschaft mit den anderen Raupenkollegen, mit ihren Geschwistern auf der Brennnessel, auch diese enge Gemeinschaft wird sie nicht mehr vermissen als Schmetterling. Das Fliegen des Schmetterlings in seinem neuen Lebensraum, das stellt das Vorige total in den Schatten. Und doch ist der Schmetterling dasselbe Tier wie die Raupe. Interessant, aber vollkommen verwandelt. So etwas Ähnliches haben wir auch, wenn wir an ungeborene Kinder denken, an die Embryonen im Leib der Mutter und das vergleichen wollen mit einem geborenen Kind oder Mensch. Ein Embryo, denke ich, fühlt sich im Mutterleib sehr geborgen. Er ist dort drin geschützt vor schädlichen Einflüssen. Er wird versorgt ohne sein Zutun mit allem Lebensnotwendigen durch den Organismus der Mutter. Es ist warm, es ist schön. Wenn der Embryo schon so intellektuell denken könnte wie wir, er würde sich niemals vorstellen können, wie ganz anders, wie viel komplexer, wie großartiger das Leben nach der Geburt sein wird. Und dass er da niemals mehr an die Zeit und an die schönen Gegebenheiten im Mutterleib denken und denen irgendwie nachtrauern wird. Keiner von uns macht das, kann sich ja auch nicht erinnern. Wer zur Welt gekommen ist, ist natürlich noch derselbe Mensch wie der Embryo, der er vorher war im Mutterleib. Jedoch unterscheidet sich sein Leben eigentlich in fast allen Beziehungen ziemlich stark von den 9 Monaten im Mutterleib. Angefangen davon, dass er selbstständig mit den Lungen atmen kann und lernt, dass er laufen lernt, dass er mobil ist in dieser Welt, dass er sprechen lernt, dass er Gemeinschaft hat mit anderen Menschen, dass er einer Arbeit nachgehen kann, dass er sich verlieben kann, dass er sich zu Jesus bekehren kann. Jesus und die Bibel, die zeigen uns, dass wir unser Leben im gegenwärtigen Zeitalter, was ihr alle führt, hier auf der Erde, dass man das mit dem Leben als Auferstandene im Himmel eigentlich gar nicht vergleichen kann, weil es so ganz anders ist. So wie das Leben eben des wunderschönen Schmetterlings ganz anders ist als seine vorherige Existenz als Raupe oder das Leben als Kind oder erwachsener Mensch ganz anders wie noch vorher im Mutterleib. Und genauso ist es eben bei dem Vergleich unserer irdischen Existenz mit unserer himmlischen Existenz, sofern wir Jesus gehören. Wer aufgrund der Gnade und Errettung durch Jesus auferstehen darf, dessen zukünftiges Leben im Himmel wird das irdische Leben in jeder Beziehung völlig in den Schatten stellen. Und jetzt zur Lesung des Predigttextes, also wie angekündigt, jetzt überhaupt angemacht? Ich weiß jetzt gar nicht. Hast du aufgepasst? Sonst würde ich jetzt nochmal anstellen.
Läuft.
Okay, danke. Zum Predigttext Lukas 20, Vers 27 bis 40, überschrieben hier in der Schlachterbibel die Frage nach der Auferstehung. Dieser Text wird übrigens auch bei Matthäus und bei Markus wiedergegeben, in Matthäus 22 oder Markus 12. Da traten aber etliche der Sadduzäer herzu, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand des Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Dann nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie, ebenso alle 7, und sie hinterließen keine Kinder bei ihrem Tod. Zuletzt aber, nach allen, starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Stelle von dem Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und sprachen: Meister, du hast gut geantwortet. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Punkt 1. Für viele ist die Auferstehung nicht sicher. Eine Umfrage des Institutes für Demoskopie Allensbach im Frühjahr dieses Jahres zum Thema in Deutschland, woran glauben Sie persönlich, hat Folgendes ergeben. 28% der Befragten glauben noch, dass Jesus Gottes Sohn ist. 23% glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dass Gott ein dreieiniger Gott ist, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, das glauben noch 19% der Befragten. Und jetzt für uns wichtig, an die Auferstehung der Toten im Reich Gottes, so wie es dort formuliert war, glauben noch 18%. Und 13% glauben an ein jüngstes Gericht. Wie war es im Judentum zur Zeit Jesu? Vielleicht überrascht es uns, dass auch für viele Juden damals eine Auferstehung nach dem Tod keineswegs ein fester Glaubensinhalt war, sondern in Zweifel gezogen wurde. Wir haben hier von der religiösen Richtung der Sadduzäer gehört und die waren solche Bezweifler einer leiblichen Auferstehung. Sie glaubten nicht daran, dass die Leiber der Toten auferweckt werden können. Sie glaubten noch nicht einmal an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Sei es jetzt im Himmel beim Herrn oder sei es in der Bestrafung in der Hölle. Sie lehrten, dass die Seele mit dem Körper zusammen stirbt und quasi nach dem Sterben ausgelöscht ist, nicht mehr da ist. Und der Grund war, von der Bibel, also aus ihrer Sicht ja das Alte Testament, da haben sie die Propheten und die Schriften, die Psalmen, etwas geringer geachtet und eigentlich nur die 5 Bücher Mose so richtig anerkannt als das Wort Gottes, worauf man Lehren aufbauen kann. Und sie fanden jetzt aus ihrer Sicht also in den 5 Büchern Mose keine explizite Erwähnung eines Lebens nach dem Tod. Sie lehnten dann eben auch sogar die Existenz von Engeln und Geistern ab und haben allem Übernatürlichen irgendwie skeptisch gegenübergestanden. Irgendwie glichen die Sadduzäer also diesen 82% der Deutschen, die sich eine Auferstehung nicht vorstellen können. Außerdem hatten sie offensichtlich ein Interesse daran, und darin waren sie wieder mit den Pharisäern einig, dass sie Jesus der Irrlehre überführen wollten und dass sie Jesus unschädlich machen wollten. Und deshalb treten sie nun, wie ihr gehört habt, mit einem konstruierten Fall an den Herrn heran, um die Tatsache der Auferstehung irgendwie ad absurdum zu führen. Was ist das nun für ein Extrembeispiel, das die Sadduzäer Jesus erzählen? Wir haben das in Vers 27 bis 33 ja gehört. Sie haben sich dabei auf tatsächlich einen biblischen Brauch gestützt, und zwar ist das die sogenannte Schwagerehe oder Levirats-Ehe. Man kann das nachlesen in 5. Mose 25, 5 bis 10. Und das bedeutet, ein unverheirateter Mann, der sollte die Witwe seines verstorbenen Bruders heiraten. Und zwar immer dann, wenn aus dieser Ehe keine Kinder hervorgegangen waren, damit eben die Familie dann doch noch irgendwie zu Kindern kommt. Ist ja auch eigentlich ein guter Gedanke, der so vorherrscht, möglicherweise. Ist sicherlich auch sehr oft so geschehen. Und nun hatte in dem Fallbeispiel der Sadduzäer, also eine Frau, auf diese Weise hintereinander 7 Ehemänner, weil es eben diese 7 Brüder gab und die haben die Frau geheiratet und die sind alle nach kurzer Zeit verstorben, hatten keine Kinder, also kam der nächste Bruder, hat sie geheiratet, dann der zweite, der dritte, der vierte, bis 7 und alle starben. Und da stellt sich natürlich die Frage, vorausgesetzt, alle Beteiligten dürfen auferstehen in der Ewigkeit, dann käme das doch irgendwie einer verwerflichen Vielehe im Himmel gleich. Oder andersherum gesagt, spricht dieser Fall nicht gegen eine Auferstehung, weil das so im Himmel irgendwie nicht sein kann, dass einer mehrere Ehepartner hat. Vielleicht gibt es auch natürlich viele andere Probleme rationaler Art, die Menschen mit dem Thema Auferstehung haben. Vielleicht auch aus Unkenntnis heraus oder aus theologischer Sicht. Jedenfalls müssen wir ein bisschen zurückrudern und sagen, so dumm ist die Frage der Sadduzäer gar nicht. Denn vielleicht hast du dich sowas Ähnliches ja auch schon mal gefragt, wenn du vielleicht verheiratet bist. Bin ich mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann im Himmel noch verheiratet? Wie wird es sein? In was für einer Beziehung stehen wir da zueinander? Möglicherweise hatte dieser Gedanke noch einen Begleiter, nämlich die Tatsache, dass man irgendwie sich, besonders wenn man jünger ist, vielleicht gar nicht so richtig an dem Auferstehungsleben freuen kann. Als wäre man eben diese Raupe, die aus ihrer Sicht überhaupt keine Vorstellung von der zukünftigen Existenz als fliegender, wunderschöner Schmetterling hat und sich deshalb auf diese Zukunft auch gar nicht freuen kann, weil andere Sachen so im Mittelpunkt stehen. Gehen wir der Antwort des Herrn Jesus im Folgenden etwas nach und schauen uns mal an, was er eben zur Auferstehung jetzt zu sagen hat. Und deswegen zweitens, das Auferstehungsleben ist grundsätzlich ganz anders als das irdische Leben. Der Herr Jesus macht das klar in Vers 34 bis 35 und unterscheidet hier, indem er das irdische Leben, ein Leben dieser Weltzeit, so bezeichnet, und das Leben derer, die aus den Toten auferstehen, dagegen als Leben jener Weltzeit. Diese Weltzeit, jene Weltzeit. Also werden hier zwei Welten gegenübergestellt. Die erste Schöpfung, die ja der Vergänglichkeit und dem Tod unterworfen ist, und die neue Schöpfung Gottes, die ewig und vollkommen ist. Wer jetzt nun in diese Welt hineingeboren wird, so wie du und ich, für den ist ja beispielsweise die Schöpfungsordnung der Ehe, auch wenn er jetzt unverheiratet ist, etwas ganz Normales. Es gibt ja Millionen von Ehen auf dieser Welt. Diese Lebensform ist irgendwie ganz normal und gehört zu dieser Welt dazu. Außerdem ist es auch ganz normal oder scheint so, dass Menschen sterben müssen, weil alle sterben müssen. In Klammern müssen wir als Christen natürlich sagen, diese scheinbare Normalität des Sterbenmüssens ist ja erst durch den Sündenfall des Menschen verursacht worden und im Grunde genommen eben nicht normal, wenn wir an die Schöpfung denken, ans Paradies, sondern eine Strafmaßnahme des heiligen Gottes, die seit dem ersten Sündenfall über alle Menschen verhängt ist. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das war gar nicht so am Anfang. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jetzt Klammer wieder zu. Nun sagt der Herr Jesus also, diese zwei grundlegenden Merkmale oder Säulen, könnte man sagen, Fundamente des irdischen Lebens, an die wir uns so gewöhnt haben, sei es im Guten wie Ehe zum Beispiel oder im Traurigen wie sterben müssen, diese zwei Komponenten der irdischen Existenz, die wird es so nicht mehr geben für diejenigen, die durch seine Gnade auferstehen dürfen. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Was bedeuten diese Aussagen des Herrn Jesus nun konkret? Ich möchte dazu jetzt ein bisschen ausholen und folgende Frage zuerst nochmal klären, ob nämlich die Bibel und auch Jesus mit Auferstehung aus den Toten nur ein seelisches Weiterleben, also ein ewiges Weiterleben der Seele meinen oder ob den Erretteten auch ein neuer, verherrlichter Körper bei der Auferstehung geschenkt wird, es also eine leibliche Auferstehung gibt. Und wenn wir diese Frage beantworten, dann müssen wir natürlich zuerst auf den Herrn Jesus selber schauen. Denn er ist ja der Erste oder der Vorreiter der Auferstehung. Er wurde, wie auferweckt, leiblich. Das Grab war leer. Der Leichnam lag nicht mehr drin am dritten Tag. Also wurde aus seinem alten, verstorbenen Leib durch die Kraft Gottes ein herrlicher, neuer Auferstehungsleib, in dem Jesus dann auch den Jüngern erschienen ist. Am Ostermorgen. Er ist den erstaunten Frauen erschienen. Und er dann später, nachdem die Emmaus-Jünger mit ihm da gegangen waren und er den anderen erschienen ist, da hat er gesagt, seht an meinen Händen und an meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ich es habe. Das sagt der Auferstandene. Der war kein Geist. Der hatte einen Leib. Und dann später sagt er, gebt mir doch Fisch und Honig. Und er aß vor ihnen, damit sie sehen, er ist auferstanden und lebt. Und er ist der Herr Jesus mit seinem neuen Auferstehungsleib. Natürlich war dieser Auferstehungsleib vollkommen anders, denn er kam ja durch die geschlossene Tür einfach rein. Und seine Jünger haben ihn auch zuerst gar nicht erkannt. Der war total anders und irgendwie doch derselbe. Man sieht es eben an den Nägelmalen, die er den Jüngern zeigte. Also können wir sagen schon hier an dieser Stelle, Auferweckung oder Auferstehung im Sinne der Bibel, im Sinne der Schrift, Auferstehung aus den Toten bedeutet immer leibliche Auferstehung. Dass wir das also nicht irgendwie durcheinander bringen. Denn die Seele lebt ja sowieso weiter. Dazu muss man nicht auferstehen. Denn die Schrift sagt, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben, danach kommt er vors Gericht. Oder im Alten Testament heißt es schon, er hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt. Also das hat mit der Auferstehung erstmal gar nichts zu tun. Aber vereinigt werden mit dem neuen Auferstehungsleib, das ist Auferstehung. Denken wir auch an diesen kleinen Ausblick, den der Herr nämlich zu Golgatha gegeben hat. Da steht nämlich interessanterweise, was man manchmal überliest, wenn man Ostern feiert, Matthäus 27, 52, und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Die Gräber, wo die schon verfault und verwest waren, die öffneten sich und diese Leiber wurden auferweckt und erschienen vielen. Leibliche Auferstehung als Vorgeschmack dessen, was kommt. Woraus Gott den Auferstehungskörper schafft, haben wir gerade eben gehört. Interessanterweise aus dem alten Leib der Niedrigkeit. Wie bei Jesus auch. Erinnern wir uns an die Lesung, die wir gehört haben durch Jürgen, Philipper 3, Vers 20 bis 21. Da war davon die Rede, wie der Herr Jesus unsere niedrigen Leiber umgestalten wird. Der macht also aus dem Alten was Neues. Umgestalten. Er haut ihn nicht in die Tonne und gibt den neuen Leib, sondern er nimmt das Alte und macht daraus was Neues. Eigentlich so ähnlich wie bei der ersten Schöpfung. Da hat er auch Erde genommen und hat daraus den Adam geformt und ihn in den Odem des Lebens eingeblasen. Und so wurde er eine lebendige Seele. Das ist was ganz Großes. Also wenn dieser Tag einmal kommt, dieser Tag der Auferstehung. Und ihr Lieben, das wird für euch, die ihr Christen seid, für uns wird das der Tag der Entrückung sein. Das ist unser Tag der Auferstehung. Egal, ob wir vorher entschlafen sind oder ob wir dann noch leben. Dann wird nämlich die verstorbene Gemeinde zusammen mit der lebenden Gemeinde Jesu in den Himmel emporgehoben. Und dann erhalten wir den Auferstehungsleib. Wir werden auferstehen. Und wenn dieser Tag kommt, dann schreibt Paulus in 1. Korinther 15, dann wird die Posaune Gottes erschallen. Ich freue mich als Musiker besonders auf diesen Augenblick. Denn schon menschliche Posaunen, wenn ihr mal eine schöne Symphonie hört, wenn die anfangen zu spielen, das ist einfach erhebend. Aber wenn Gott seine Posaune erschallen lässt, die vielleicht wirklich weltumspannend, die ganze Gemeinde wird das hören. Das muss ein unwahrscheinlich majestätischer Augenblick sein. Und wenn das, und wenn auch noch das geschieht, von dem wir gerade sprechen, dieses außergewöhnliche, unglaubliche, diese Auferstehung, kann mir vorstellen, dass zur Posaune dann die ganze himmlische Welt vielleicht anstimmt, was Paulus auch in dem Zusammenhang schreibt. Dieser Hymnus: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15. Stellen wir uns das noch mal ein bisschen genauer vor. Der ganze Staub vieler Millionen verwester Leiber, der verstorbenen Heiligen, auf der ganzen Welt verstreut, in allen möglichen Ackern, auf dem Meeresboden und sonst wo. Diesen Staub sortiert der Herr in einem Augenblick, verwandelt Asche, Staub und Erde für jeden Erretteten persönlich zu seinem Herrlichkeitsleib, fügt ihn mit der Seele des Erlösten zusammen. Unglaublich, ne? Unglaublich. Ein glorreicher Augenblick, ein schöpferischer Moment voller Majestät. Und das eben auch mit den verstorbenen Heiligen. Wir werden dann alle zusammen das Bild des Himmlischen tragen können, wie die Bibel sich an anderer Stelle ausdrückt, um dem Herrn als Söhne der Auferstehung dann in den Wolken auch passend begegnen zu können, ihm dienen zu können. Wir haben das ja in der Bibelstunde in dem letzten Jahr auch behandelt. Ihr könnt es nachlesen in 1. Thessalonicher 4, da wird es beschrieben. Das ist also ein millionenfaches, gigantisches Auferweckungs- oder Neuschöpfungswerk, was der Herr da tut am Tag der Auferstehung. Und das ist nur aus einem Grund überhaupt möglich, weil der Vater im Himmel eine grenzenlose Macht hat, eine Kraft, die weit über allem steht, was wir uns je vorstellen können und dem komplett auch alles untergeordnet ist. Das haben wir gehört in der Lesung. Er macht das Vermöge der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Alle Dinge, komplett alles. Und diese Kraft der Auferstehung, die ist eben nötig und die macht es möglich, aus zerfallenen Leibern so vieler Gotteskinder Leiber der Herrlichkeit neu zu schaffen. Ich lese diesen Lesungstext ja kurz zwar nochmal vor. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, schreibt Paulus in Philipper 3, Vers 20. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und ein bisschen genauer, mit einem Bild, mit dem Bild des Samenkorns, beschreibt es Paulus. und macht deutlich, dass unser Leib, also was wir hier haben, ich fasse mich jetzt nochmal selber hier mal an, das ist wie so ein Samenkorn mit einem bestimmten Körper. Und wenn du jetzt einen Sonnenblumenkern in die Erde tust, der ist vielleicht so einen halben Zentimeter groß, schwarz-weiß, dann keimt der und dann wächst da eine Sonnenblume raus und die sieht ja ganz anders aus. Die ist grün, die hat so einen langen Stiel, die hat Blätter, die hat eine tolle gelbe Blüte. Das ist nicht mehr so ein kleiner Kern, aber es ist irgendwie dieselbe Pflanze, weil der Keim war ja in dem ersten Körper drin, aber der ist in der Erde ja vergangen, gestorben, da ist nur der Keim übrig geblieben, aus dem wurde die neue Pflanze. Und so sagt Paulus, ist es eigentlich auch mit uns, die wir Jesus angehören. 1. Korinther 15, 42, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, den haben wir jetzt hier, und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Nun ist auch klar, dass die Sadduzäer in ihrer kritischen Haltung zur Auferstehung also einen Kardinalfehler gemacht haben, einen schwerwiegenden Fehler. Sie rechneten nicht mit der Kraft Gottes. Und das, dann wird es immer falsch in unserem Leben, wenn wir klein von Gott denken und wenn wir nicht mit der Kraft Gottes rechnen. Und Jesus hat ihnen das tadelnd vorgehalten. Wir erfahren das nicht bei Lukas, aber bei Matthäus und bei Markus. Der Herr Jesus hat sie ganz ernstlich ermahnt. Matthäus 22, 29. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Deswegen seid ihr hier denkerisch falsch gelaufen. Sie machten ihre theologische Rechnung ohne die Kraft Gottes und auch ohne gründliche Kenntnis der Schrift, der Bibel. War ihnen denn nicht klar, muss man fragen, wenn sie in der Schrift sich auskannten, dass Gott alle Möglichkeiten hat? Sonst macht es doch keinen Sinn, von einem allmächtigen Gott zu reden. Glaubten sie dem Wort Gottes nicht, das in Jeremia 32, 27 so klar spricht? Und da kommt der Herr nämlich zu Wort und sagt: Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Das ist eine rhetorische Frage. Wie stellt Gott an sein Volk? Natürlich nicht. Alles ist ihm möglich. Aber offensichtlich vertrauten und kannten die Sadduzäer weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Und da möchte ich an dieser Stelle zu einer Anwendung kommen. Wie steht es mit uns? Wie steht es mit dir? Wie steht es mit mir? Kennst du die Kraft Gottes? Kennst du die biblischen Wahrheiten gründlich und gründest du deine Erkenntnisse, ja dein ganzes Leben darauf? Weißt du um diese Wahrheit, die der Engel Gabriel der Maria auch gesagt hat, als sie durcheinander war, als er ihr erschienen ist und sie das gar nicht fassen konnte, dass sie jetzt den Retter der Welt gebären sollte? Und da sagte der Engel Gabriel: Ihr, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also wenn du und ich, wenn wir unsere Anliegen vor Gott im Gebet ausbreiten, dann dürfen wir mit der Kraft Gottes rechnen. Wir sagen es ja nicht irgendjemand, wir sagen es dem lebendigen Gott. Er hat die Kraft, dich zu versorgen. Er hat die Kraft, Gebete nach seinem Willen natürlich zu erhören. Wir können ihn da nicht zwingen, aber er hat die Kraft, nach seinem Willen Gebete zu beantworten. Wenn du beispielsweise um Führung bittest, um seinen Beistand, um Mut und Kraft für deinen Dienst betest, rechne mit der Kraft Gottes. Er hat die Kraft, dich zu führen. Er macht es doch sogar im finsteren Tal, Psalm 23. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Er führt durch. Oder, anderer Fall, wenn du oder ich, wenn wir uns im Glauben bußfertig nach Veränderungen ausstrecken, dann müssen wir uns nicht selber irgendwie zusammenreißen aus eigener Kraft. Nein, rechne mit der Kraft Gottes. Er hat Kraft, geistliche Frucht in deinem Leben zu würgen. Oder wenn man mal nicht mehr kann und aufgeben will, rechnen wir mit der Kraft Gottes. Er hat die Kraft, uns aufzurichten, uns zu stärken uns wieder Liebe für das Ziel zu schenken oder manchmal auch eine neue Perspektive aufzuzeigen, wie es jetzt bei euch zum Beispiel war. Oder aber, wenn wir in Sünde gefallen sind, rechnen wir mit seiner Kraft. Er hat die Kraft, deine Schuld immer wieder zu vergeben. Er hat auch die Kraft, dich oder mich zu befähigen, wenn es mal notwendig ist, Schuld vor anderen zuzugeben. Das ist ja auch nicht leicht. Auch da dürfen wir auf seine Kraft vertrauen. Lasst uns also nicht so handeln oder denken wie die Sadduzäer, die die Kraft Gottes nicht kannten. Das führt immer irgendwie in die Sackgasse. Lasst uns denken und handeln wie Gottes Kinder, die um die Macht und Kraft ihres Herrn wissen, die das Wort Gottes auch zur Quelle ihres Denkens und Lebens machen. Eigentlich hat uns der Herr Jesus das auch vorgemacht, als er in Gethsemane war, als er so verzweifelt war und sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, als er ins Gebet vertieft war, ins intensive Gebet, und da hat er gesagt zu seinem Vater: Aber Vater, alles ist dir möglich. Das war seine feste Überzeugung, natürlich, was die Wahrheit ist. Allerdings war dem Herrn Jesus auch klar, dass sein Vater, Gott, die Kraft auch anders einsetzen kann, als wir Menschen es aus unserem Gefühl heraus manchmal gerne hätten. Und das hat der Herr Jesus auch erfahren. Denn der Kelch ging nicht an ihm vorüber, Gott sei Dank. Was erfahren wir noch über das Auferstehungsleben in Lukas 20? Wir müssen jetzt wieder zurückkehren zu unserem eigentlichen Predigttext. Im Gespräch mit den Sadduzäern lehrt Jesus, dass ein besonderes Merkmal aus den Toten für die aus den Toten Auferstandenen, also darin besteht, Vers 35, dass sie nicht mehr, oder Vers 36 ist es, dass sie nicht mehr sterben können. Sie sind also wie die Engel unsterblich. Fragen wir kurz zurück: Werden alle Erlösten im Himmel dadurch zu Engeln? Antwort: Nein, denn sie sind nur unsterblich wie Engel, aber sie werden keine Engel. Nächste Frage: Werden die Erlösten gar Götter oder kleine Jesusse? Nein, sie werden aber Christus viel ähnlicher, als wir hier in unserem Streben nach Christusähnlichkeit werden können. Viel ähnlicher, weil die Schrift sagt sogar gleichgestaltet. Aber wir kommen nicht an die Stelle Jesu. Sind die Gläubigen dann im Himmel alle gleich, wie geklont? Auch hier nein. Denn wir sehen es ja schon an den Engeln. Auch die Engel sind unterschieden. Sie haben eine eigene Persönlichkeit, sie haben sogar eigene Namen. Die Schrift berichtet vom Engel Gabriel, vom Engel Michael. Es sind eigenständige Persönlichkeiten. Und so auch die Gläubigen. Auch der Herr Jesus behielt ja nach seiner Auferstehung persönliche Merkmale bei. Den Engeln ähnlich werden, Söhne Gottes werden, also dem Bild des Herrn Jesus viel ähnlicher, bekommt er viel näher an ihn praktisch ran. Ganz vereinfacht gesprochen. Das sind eigentlich ganz wunderbare Verheißungen. Und da dürfen wir jetzt nicht traurig sein, dass es im Himmel für die Auferstandenen keine Heirat mehr gibt. Seid da nicht traurig. Es gibt da so eine Ehe, wie wir sie hier auf Erden kennen, sagt der Jesus, die gibt es so nicht mehr. Auch kein Familienleben, wie wir es hier kennen. Auch keine Sexualität mehr. Man wird keine Kinder mehr bekommen. Fortpflanzung oder auch eben diese irdische Ehe, wie wir es kennen, die ist dann irgendwie überflüssig. Es gibt ja auch keine Vermehrung mehr, die Vollzahl ist erreicht. Verheiratet sein, das hat der Herr tatsächlich nur für die Erdenzeit vorgesehen. Freu dich also, wenn du verheiratet bist. Genieß diese Zeit. Ich möchte da mal einen kleinen Einschub machen. Ich finde es ganz interessant, dass der Herr hier spricht von heiraten und sich heiraten lassen. Das heißt, dass der Herr Jesus auch dahinter stand und für ihn das völlig klar war, dass eine Ehe mit einer Heirat, mit einer Hochzeit beginnt. Denn er spricht hier von heiraten und sich heiraten lassen. Dass also eine wilde Ehe oder wie auch immer gar nicht im Sinn des Herrn ist. Einschub beendet. Also, verheiratet sein hat der Herr für die Erdenzeit so vorgesehen, nicht aber für die Ewigkeit. Und wir müssen dann nochmal an den Schmetterling denken. Gott hat der Raupe, also diesem Lebewesen Schmetterling als Raupendasein vielleicht 4 Wochen gegeben. Das hat der Herr so eingerichtet. Und dieses Dasein ist sozusagen der erste Teil dieses Lebens und dann der Ewigkeit verglichen, der Schmetterling. Und es hat eben Gott so eingerichtet, dass da Dinge dann ganz anders werden. Aber das Tolle ist, und das sehen wir am Schmetterling, dass die Dinge ja viel, viel besser werden. Weil es im Himmel ja vollkommen zugeht und dass man da auch nichts vermissen wird und dass es da keinen Nachteil geben wird. Und wir können es uns jetzt nicht vorstellen, wie vielleicht jemand, der 40 Jahre einen Trabant gefahren ist und sich nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn ich in einen Porsche steige. Weil er noch nie einen gesehen hat, er kann sich das nicht vorstellen und möchte seinen Trabant gern behalten. Und so ist es vielleicht im Himmel auch. Weil wir aus unserer Sicht das jetzt nicht beurteilen können und denken, warum können wir dieses Schöne der Ehe, wenn wir also verheiratet sind, da dort nicht so leben. Aber das wird auch alles in den Schatten gestellt. Daran werden wir, glaube ich, überhaupt keine Sekunde mehr denken und das vermissen. Zurück zu der Witwe aus dem Fallbeispiel. War sie jetzt mit einem ihrer 7 Männer nach der Auferstehung verheiratet? Nein, mit keinem einzigen. Aber sie würde, wenn sie also auferstanden sind und den Herrn Jesus kannten und erlöst und errettet sind, würde sie mit allen eine wunderbare, schöne Gemeinschaft haben können. So wie mit den anderen auferstandenen Glaubensgeschwistern. Also müssen wir wirklich bei Auferstehung so menschliche Gedanken über Bord werfen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte es wirklich nochmal, weil das Beispiel vielleicht das deutlich macht, nochmal auf die Raupe eingehen und nochmal versetzen wir uns in die Raupe. Und wenn sie denken könnte, jetzt so im Gleichnis, könnte sie ja kurz vor ihrer Verpuppung folgenden Gedankengang haben. Oh nein! Als Schmetterling habe ich die schöne Gemeinschaft mit meinen Raupengeschwistern nicht mehr. Schade. Wir waren so schön eng zusammen in unserem Gespinst. Das war so schön. Es war sogar aufregend. Es war erfüllend. Das wird nie wieder so werden. Doch als Schmetterling würde diese einstige Raupe erkennen, ist es jetzt alles viel besser, viel herrlicher, viel wunderbarer. Ich hätte mir das nie träumen lassen. Das Schönste am Raupendasein ist eigentlich nur wie ein vergänglicher Smalltalk an der Supermarktkasse. Ich denke da nicht mehr dran. Das ist Schnee von gestern. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du auferstehen und den Engeln gleich sein. Du wirst, wie Jesus sagte, Sohn Gottes sein. 1. Johannes 3,2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wann wirst du Sohn oder Kind Gottes? Natürlich durch deine Wiedergeburt schon. Durch deine persönliche Beziehung zu Jesus. Aber man sieht das noch nicht so richtig. Also an mir sieht man es auch nicht so richtig, weil ich ja auch älter werde und Falten kriege und krank werde und sterben muss. Man sieht es vielleicht, und das soll ja auch so sein, an unserem Lebensstil, dass wir Kinder Gottes sind. Aber am Leib sieht man es eigentlich nicht so richtig. Aber nach der Auferstehung, da wirst du und ich, sofern wir Gottes Kinder sind, auch von außen sichtbar werden als Söhne Gottes. Auferweckt zu einem unverweslichen, herrlichen, kraftvollen Leib und Leben. Wie Johannes formuliert hat in 1. Johannes 3, gleichgestaltet dem Herrn. Also dann sieht man das von außen auch. Da ist jemand ein Sohn der Auferstehung. Ein Sohn Gottes. Was für eine Ehre, was für eine wunderbare Verwandlung. Und jetzt noch kurz ein dritter Punkt, der ist aber nicht mehr so lang. Den habe ich überschrieben, die Auferstehung ist ganz sicher. Warum? Gottes Wort sagt es uns. Warum? Die Kraft Gottes wird dafür sorgen. Das sind die 2 Gründe, die Jesus hier anführt. Zweifel an der Auferstehung sind also aus diesen Gründen nicht angesagt. Jesus hat nun die Auferstehung noch an einer Bibelstelle bewiesen. Und zwar sucht er sich extra eine Bibelstelle aus, die Sadduzäer auch vertrauen. Nämlich aus den 5 Büchern Mose, weil sie ja das als das Wichtigste im Wort Gottes ansahen. Und zwar bezieht sich der Herr Jesus auf 2. Mose 3. Und was geschieht dort? Der Herr stellt sich dort vor, dem Mose, und sagt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Und die Argumentation des Herrn ist nun so, es können also deswegen die vor vielen hundert Jahren verstorbenen Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob, die können jetzt nicht einfach ausgelöscht sein, wenn Gott das so sagt, Jahrhunderte später. Die können nicht einfach weg sein. Warum? Gott ist ein lebendiger Gott und in seiner Nähe gibt es nur Leben. Da gibt es sowas wie Tod und Vernichtung. Gar nicht in seiner Nähe. Und schon gar nicht der Tod derer, die er zuvor erwählt hat, denen er zuvor Verheißungen gegeben hat, die sich noch nicht erfüllt haben, die er an ihnen noch erfüllen will. Die wird er nicht an Ausgelöschten oder Toten erfüllen. Die müssen leben. Ihre Seele muss zum einen beim Herrn weiterleben, denn bei ihm ist da Raum des Lebens. Und außerdem muss er sie aufheben für die Auferstehung. Er hat als lebendiger Gott natürlich auch eine lebendige Beziehung zu ihm. Selbst Menschen haben doch keine Beziehung zu einem Toten, sondern nur zu Lebendigen. Also der lebendige Gott hat diese Seelen am Leben behalten von Abraham, Isaak und Jakob und hebt sie auf für die Auferstehung. Das folgt eigentlich aus dieser Liebeserklärung Gottes, der sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn nur so kann er auch in Zukunft seine Verheißungen an ihnen erfüllen. Was war das für eine Verheißung? Sie werden das verheißene Land zum Erbbesitz bekommen. Nicht nur die Nachkommen, auch sie. Und sie können das ja nur erleben und sehen, wenn sie noch leben. Ne? Ist ja logisch. Ja, wenn die Sadduzäer also darüber nachgedacht hätten, dann hätten sie an der Liebeserklärung Gottes, wie ich vorhin sagte, ich bin der Gott Abraham, Isaak und Jakobs, erkennen müssen, dass die Erzväter trotz ihres Ablebens beim Herrn weiterleben und sogar auferstehen werden. Die Auferstehung ist sicher. Und wenn wir die Bibel danach absuchen, dann fällt uns natürlich ein, es gibt dieses herrliche ganze Kapitel mit über 50 Versen 1. Korinther 15. Nur Auferstehung, ein ganzes langes Kapitel. Oder Offenbarung, ist viel von Auferstehung die Rede, ganz viel in Offenbarung 20. Oder unser Lesungstext, in den Briefen wird immer wieder darauf hingewiesen, 1. Thessalonicher ist von der Entrückung die Rede und so weiter. Sogar im Alten Testament, was die Sadduzäer eben nicht schätzten, die Propheten, Daniel 12, Vers 2, da steht, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Ich möchte schließen. Was macht es mit dir, wenn du erkennst, als Erlöster ist meine Zukunft das Auferstehungsleben beim Herrn? Was macht diese Botschaft mit dir? Diese Erkenntnis, diese Wahrheit. Freust du dich darüber? Bist du begeistert? Oder ist es eher kein Thema für dich? Aus welchen Gründen vielleicht? Möglicherweise kannst du oder ich wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht so damit anfreunden. Weil wir vielleicht glauben, vieles zu verlieren, was diese Welt an Schönem bereithält. Oder weil wir noch so viel vorhaben in diesem Leben. Paulus schrieb einmal, und der war noch gar nicht so alt, weil der Paulus ist nicht 90 geworden, so wie Johannes. Der war nicht so alt. Der hat vielleicht so wie viele von euch oder ich. Und er hat geschrieben, ich möchte lieber heute als morgen beim Herrn Jesus im Himmel sein. Das ist mein Wunsch. Und wenn das morgen passiert, das wäre einfach super. Aber, hat er gesagt, es ist auch unendlich kostbar, solange der Herr mir die Zeit gibt, hier auf dieser Erde zu sein. Und für den Herrn Frucht zu bringen, ihm nachzufolgen, in meinem Alltag, in meiner Beziehung zum Herrn wachsen zu können, in meiner Arbeit ihm dienen zu können, in der Gemeinde dienen zu können, in der Beziehung zu anderen Menschen, Gott dienstbar zu sein und gehorsam zu sein, Nachfolge zu leben. Es ist ganz wichtig, dass wir das glauben. Es ist gut, dass vorübergehende Einrichtungen dieser Zeit, die Gott auch so eingerichtet hat, im Guten oder auch im Bösen, dass die den vollkommenen Bedingungen in der Ewigkeit Platz machen müssen. Kein einziger Gläubiger wird irgendetwas verlieren in der Ewigkeit oder irgendetwas vermissen. Jeder wird nur gewinnen. Das kann ich wirklich so sagen, einfach weil, und ich denke, das könnt ihr alle unterschreiben, mit eurem Namen, mit lebendiger Tinte, hätte ich fast gesagt, weil es einfach die Wahrheit ist, weil der Himmel vollkommen ist. Und in der Vollkommenheit kann es ja gar nicht sein, dass jemand irgendwas vermisst, weil dann wäre es nicht mehr vollkommen. Also das ist eigentlich sogar eine Schlussfolgerung der Logik, die wir daraus ziehen können. Sei aber auch heute neu motiviert, nicht nur nach diesem großen, von diesem großen Ziel her zu leben und da dich zu freuen und beruhigt zu sein, dass der Herr deine Zukunft so geklärt hat, sondern auch die kleineren Ziele hier im Leben, dass wir auch da sagen, Gottes Ziele sind immer die besten. Denen will ich folgen oder mit ganzem Einsatz nachjagen, weil sie einfach gut und gerecht und vollkommen sind und dadurch auch das Beste für mich sind. Und so haben ja auch manche Schriftgelehrte dann gesagt zum Schluss, Meister, du hast gut geantwortet, weil Jesus wirklich die Antwort ist und bei ihm finden wir Antwort. Sein Wort ist die beste Antwort, die es gibt für alle Fragen. Er hält uns den Weg. Erkenne Gottes Ziele, erkenne Gottes Antworten, danke ihm dafür und stärke dich mit aller Kraft danach aus. Amen.
Amen.
Wir können jetzt noch eine Weile